So, dann öffnen wir uns unsere Bibeln, die wir mitgebracht haben, und wollen gemeinsam den Text weiter in Epheser 4 betrachten. Epheser 4, ab Vers 25. Ja, sehr gut. Danke, Georg. Spontan die Bibel aufgerufen. Ich lese den Text bis Vers 32, bis zum Ende des Kapitels, und dann werden wir Vers für Vers uns den Text angucken. Vers 25. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnet und sündigt nicht dabei. Die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist, zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Ja, das ist ein langer Text und der beginnt mit diesem kleinen Wörtchen deshalb, oder darum steht es in den anderen Übersetzungen, deshalb. Ist ein sehr entscheidendes Wort. Dieses Wort stellt die Verbindung, schaut das zurück und stellt die Verbindung zu den Versen davor her, ganz besonders zu den Versen 21 bis 24. Und gleichzeitig stellt es die Verbindung zu den Versen her, die wir eben gelesen haben. Wirklich, ich denke schon bis zum Ende des Kapitels. Deshalb, ja. Deshalb werden wir aufgefordert, etwas zu tun. Und es ist sehr interessant, dieser Text, der wimmelt nur so von den stärksten grammatischen Befehlsformen, ja. Wie es die stärkste Form, wie man ein Gebot, ein Befehl ausdrücken kann. Davon sind diese Verse voll, die wir eben gelesen haben. Aber kurz der Rückblick zu den Versen davor. Da ging es ja darum, ich lese den Vers 20, ihr habt aber den Christus nicht so kennengelernt. 21, ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Paulus spricht hier zu gläubigen Menschen, die gläubig geworden sind. Und diese Wahrheit, die treffen wir immer wieder in der Bibel. Einerseits werden gläubige Menschen angesprochen, werden mit heilig angesprochen, dass sie heilig und geliebt sind. Und gleichzeitig werden Missstände aufgedeckt, die noch verändert werden sollten. Ich fand diesen Satz sehr gut. Jemand hat gesagt, dass der Verstand des Menschen sagt, werde heilig, dann bist du heilig. Der Glaube, und so wie die Bibel uns das vermittelt, sagt, du bist heilig. Darum werde es auch. Offenbare es in deinem Leben. Du bist heilig. Du bist oben. Du bist in den Augen Gottes heilig. Du bist ein Kind Gottes. Und dann kommt dieses Wörtchen deshalb. Weil das so ist, deshalb. Und es ist ein scheinbarer Widerspruch, der aber überhaupt keiner ist. Und ich fand das gut, dieses Wortspiel zum Beispiel, wie Geburt und Wachstum zusammengehören. So gehört auch in diesem Text, gehören diese Wahrheiten zusammen. Weil es mit der Geburt angefangen hat, deshalb ist es das einzig Vernünftige und Richtige, so zu leben, in dem Fall zu wachsen. Oder der Begriff Schöpfung und Erhaltung finde ich auch sehr, sehr passend. Schöpfung, aber die Schöpfung muss erhalten werden. Und Gott ist auch der Erhalter der Schöpfung. Dieser Doppelklang von Glaube und Leben, von Wiedergeburt und Erneuerung, der zieht sich durch die ganze Bibel. Und wir dürfen nicht eins gegen das andere ausspielen. Diese Worte, allein diese, wie ich schon vorhin sagte, diese starke grammatische Aufforderung, dieser, wenn wir nur versuchen würden, so zu leben, das zu tun und nicht die Grundlage hätten, da hätten wir überhaupt keine Chance. Aber wir haben die Grundlage. Wir sind in den Augen Gottes heilig. Wir sind Kinder Gottes. Und weil wir das sind, weil wir die Wahrheit in Jesus Christus kennengelernt haben, wie es die Wahrheit in Jesus ist, lasen wir in diesen Versen. Deshalb ist das allein Vernünftige, das zu tun, was in diesen weiteren Versen steht. Es ist nicht eine Wahrheit für sich, sondern eine Folge dessen, dass wir gläubig geworden sind. So, und dann schauen wir uns jetzt die Verse etwas genauer im Einzelnen an. Vers 25, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Die Betonung in diesem Vers liegt auf Wahrheit. Spricht die Wahrheit oder redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Die Lüge ablehnend oder ablegend, die Falschheit, Lüge im großen Rahmen, nicht jetzt bezogen auf eine bestimmte, auf ein bestimmtes Wort, sondern das Lügenhafte, kann man mehr auch noch sagen. Das Lügenhafte ablegend, redet die Wahrheit. Da ist die Aufforderung, die Wahrheit zu reden an jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. In Psalm 116, Vers 11 lesen wir den folgenden Vers, 116, Vers 11. Alle Menschen sind Lügner. Punkt. Das steht in der Bibel. Frage, ist das nicht doch übertrieben? Oder vielleicht sagt jemand sogar, ist das nicht doch noch eine Beleidigung an die Menschen, so zu sagen, alle sind Lügner? Darf ich uns herausfordern zum Mitreden? Mir fehlt hier ein Mikro. Bruder, ist das möglich, noch ein tragbares? Stefan, ist es möglich, ein tragbares Mikro oder nicht? Tragbares Mikro, nicht. Gut, dann kommen wir nach vorne. Wer das, ist das, wie ist das? Kann Gott wirklich so sagen, alle Menschen sind Lügner? Ja, bitte. Alex. Oder? Gut, ich übersetze. Bevor wir Jesus kennengelernt haben, ja, sagt Alex. Ja. Ich denke schon, dass man das so zusammenfassen kann, dass der Lebensraum eines Menschen, der ohne Gott lebt, ist von Lüge geprägt. Allein der Punkt, dass ein Mensch, der sich versucht, korrekt zu verhalten und korrekt zu leben und nicht zu lügen, allein die Tatsache, dass er nicht an Jesus Christus glaubt und versucht, sein Leben selber zu meistern, das ist eine Lüge. Und die Bibel sagt ja auch sehr unmissverständlich, dass die größte Sünde ist, nicht etwas zu tun, sondern die größte Sünde ist, nicht zu glauben, an Jesus Christus nicht zu glauben. Das ist die größte Sünde, wie sie Gott bewertet. Und die Wahrheit dagegen ist der Lebensraum der wiedergeborenen Menschen. Aber hier ist die Aufforderung an gläubige Menschen. Die Lüge ablegend, redet die Wahrheit. Und ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Darf ich noch mal ein bisschen provozieren? Wir sind untereinander Glieder. Heißt das, wir reden die Wahrheit nur zu unseren, zu gläubigen Menschen, die auch Glieder der Gemeinde sind? Steht das nicht hier im Text? Denn wir sind doch untereinander Glieder, deswegen lasst uns die Wahrheit reden. Ja, ich weiß, wie das ist, wenn man da sitzt. Ich weiß es sehr gut. Aber wem es brennt, bitte komm nach vorne, weil ich gleichzeitig weiß, dass es manchmal brennt wirklich und man möchte so gerne was sagen. Ja. Legt die Lüge ab oder die Lüge ablegend, redet die Wahrheit. Das ist die Aufforderung in diesem Vers. Ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind, und dann ist die Begründung, wir sind doch Glieder. Untereinander. Redet die Wahrheit.
Also der Nächste ist ja jeder, nicht nur ein Christ, ne?
Ja. Und so wie ich das kennengelernt habe,
wenn man als Christ durch die Welt geht und lügt, zum Beispiel, oder sündigt, dann ein Unchrist sieht dich und identifiziert die anderen Christen genauso. Also er sagt dann, wenn du lügst, die anderen sind auch Lügner. Und das ist zur Schande des anderen. Und wir sind Glieder und sollten deswegen aufeinander so in dem Sinne Acht geben auch.
Okay. Danke, Georg. Sind wir damit einverstanden? Ja. Hatte ich.
Ich meine, wenn wir aufgefordert sind, abzulegen, das heißt, wir tun das. Das steht doch in der Bibel. Legt es ab. Das heißt, wir tun nicht, wenn wir da reden.
Okay.
Okay.
Die Aufforderung gilt gläubigen Menschen. Das stimmt. Das ist sehr eindeutig in diesen Versen. Ja. Nochmal, ich denke, Georg hat das sehr gut zusammengefasst. Und deswegen steht auch diese Begründung da. Wir sind Glieder an einem Körper. Es ist der Leib Christi. Und wenn ein Glied an diesem Leib fault und im Lebensraum der Lüge lebt und bleibt, das betrifft alle auf die Dauer. Das geht nicht so. Wir sind doch Glieder untereinander. Natürlich, die Wahrheit soll ich zu meinem Nächsten. Und das ist nicht nur gläubige Menschen. Ich soll zu jedem Menschen die Wahrheit sagen. Aber weil Lüge ist der Lebensraum, wo Gott nicht der Herr ist. Und die Wahrheit ist der Lebensraum da, wo Jesus herrscht. Wir werden aber auch als Christen angegriffen und auch als gläubige Menschen können wir Lügen dulden. Sonst würde es hier nicht drin stehen, eigentlich. Genau so sehe ich das auch. Ja. Und, aber wir werden sehr, sehr stark aufgefordert, hört auf damit. Lüge zerstört. Wir sind Glieder an einem Leib. Daher redet die Wahrheit. Das ist die Aufforderung. Und die Lüge ablegend. Es kann mit kleinen Sätzen auffangen, mir ist das die Tage aufgefallen. Jemand sagt mir was und wie schnell kann ich zurücksagen, ja gerne, wirklich gerne? Leg die Lüge ab. Möchtest du essen? Nein, ich möchte nicht. Und mein Magen knurrt. Das sind vielleicht Kleinigkeiten, aber leg die Lüge ab. Oder in Bereichen, in Versuchungen, wenn ich in Versuchungen gerate, wenn ich mir selber einrede oder auf die Stimme höre, nur dieses eine Mal oder das ist doch nicht schlimm oder das sind Lügen. Und auch wir als gläubige Menschen sind in der Gefahr, in Lügen zu leben. Aber die Aufforderung ist sehr, sehr deutlich, die Lüge ablegend, redet die Wahrheit. Bleibt im Lebensraum der Wahrheit. Denn dieser Vers, den finde ich auch so passend, so treffend. denn die Wahrheit wird euch frei machen. Immer dann, wenn eine Lüge bekannt wird und offenbart wird und anstatt einer Lüge die Wahrheit reinkommt, das bedeutet Freiheit. Das ist, finde ich, so schön, wenn solche Worte in der Bibel stehen. Wir sind gläubig, wir sind in der Wahrheit, wenn wir Jesus Christus kennen und gleichzeitig, weil wir das sind, deshalb legt die Lüge ab. Vers 26. Zürnet und sündigt dabei nicht. Vielleicht hätten das einige von uns anders gewünscht, aber das ist auch eine Aufforderung, etwas zu tun. Da steht zürnt. Das ist eine Aufforderung. Die steht für sich, aber mit einem Zusatz und sündigt dabei nicht. Frage, gibt es so etwas wie ein heiliger Zorn? Ich stelle die Frage einfach in den Raum. Ich erinnere einfach an die Begebenheit im Tempel, an die Tempelreinigung, als Jesus das getan hat. Und es gibt noch andere Beispiele, wo Jesus zornig wurde. Ich glaube sogar, das Wort wird gebraucht und er wurde zornig oder er grimmte in anderen Übersetzungen. In Bezug auf uns, gibt es für uns gläubige Menschen, auch gerade in Bezug auf so einen Begriff, sowas wie ein heiliger Zorn, gerechter, berechtigter Zorn? Ja. Okay, Alex.
Ich hatte einmal eine Begebenheit gehabt, das war eigentlich vom Geist geleitet. Und dann seitdem habe ich verstanden, was heiliger Zorn ist. Wir fuhren mit einem meinen Arbeitskollegen im Auto und wir unterhielten uns über Familie. Und dann plötzlich war das Thema Homo-Ehe. Und ich merkte gar nicht, wie in mir alles entbrannte und so schnell, wie ich gar nicht reagieren konnte. Ich sagte, mit voller Überzeugung und voller Elan sagte ich, das ist ein Gräuel vor Gott. Und er war still in Mäuschen. Und ich fühlte vollen Frieden dabei. Das war der heilige Zorn.
Danke für das Beispiel. Ja, gibt es noch? Es steht in der Bibel. Ja, das ist eine Befehlsform, zürnt. Es gibt viele andere Verse. Jakobus seid langsam zum Zorn, da wird das dosiert angegeben. Oder es gibt auch in diesem Abschnitt, heißt das zürnt nicht oder legt ab, auch in diesem Abschnitt. Zorn und Sünde gehen sehr, sehr nah zusammen. Gerade auch zu den Männern wird gesagt, dass Männer beten sollen, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und ohne Zweifel. Ja, und das geht sehr, sehr nah zusammen, aber anscheinend kann es sowas geben und gibt es im Leben. Nur der Zusatz ist sehr, sehr wichtig und sündigt dabei nicht. Weil ich würde fast sagen, in den meisten Fällen, auch Zorn in uns gläubigen Menschen, in den meisten Fällen ist das nicht kein heiliger Zorn. In Bezug auf Kinder, in Bezug auf Vergehungen vor anderen oder im Straßenverkehr, wenn ich mein Lenkrad vom Auto fest zusammendrücke und vielleicht anfange zu schimpfen. In den meisten Fällen wirkt ja nicht die Wahrheit der Bibel. Aber sündigt nicht dabei. Und dann dieser Vers, und die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Welch ein gutes Beispiel für Versöhnung. Ja? Welch ein gutes Beispiel. Ich weiß, ich habe das früher in meiner Jugend, habe ich das oft gehört, dass es wurden Ehepaare als Beispiel gebracht, die nie eine Auseinandersetzung hatten. ich konnte das schlecht beurteilen, aber ich sage schon mit Überzeugung, ich glaube das nicht. Dass es nicht zu Meinungsunterschieden kommen kann in einer Ehe, das glaube ich nicht. Nur die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ich hatte die Tage ein Gespräch mit einem jungen Ehepaar und die haben letztes Jahr geheiratet und ich fand das so, ja, ich merkte, mit welcher Begeisterung vor allem die Frau davon sprach, wie wichtig ihr dieses Wort wurde, was ihnen als Wunsch von einem älteren Ehepaar zu ihrer Hochzeit letztes Jahr gesagt wurde. Bitte, wenn ihr Auseinandersetzungen habt, bitte geht so nicht schlafen. Nimmt das buchstäblich, dieses Wort. Lasst die Sonne nicht untergehen, geht so nicht schlafen. Klärt die Sache, spricht miteinander, entschuldigt euch beieinander. Und das war ihr so wichtig. Und nach einem Jahr sagt sie, ich kann mir das nicht vorstellen, dass man so schlafen geht. Ach, ich war so glücklich, war so froh. Das ist ein praktisches Anwenden dieser Worte Jesu. Ja? Da steht nicht, dass es nicht möglich sein wird, dass man sich versündigt, gerade in der Beziehung zueinander. Aber, und das steht ganz genau in der Bibel, lass die Sonne nicht untergehen. Und dieses Wort sollten wir, denke ich, schon sehr buchstäblich nehmen. Wenn du weißt, du hast dich versündigt, geh hin, auch wenn es nur 30% sind, geh hin, klär die Sache, das, was dich betrifft. Und dann weiter, weil der Vers weiter ist sehr eng auch mit diesem zusammen verbunden. Denn und gebt dem Teufel keinen Raum, steht es in Vers 27. Wohlgemerkt, es geht um gläubige Menschen, es geht nicht um Weltmenschen. Bei gläubigen Menschen kann der Teufel Raum gewinnen? Ja, das steht in der Bibel. Und er kann Raum gewinnen und er kann wirken. Und die Bibel lehrt uns, dass es möglich ist, aus dieser Gefangenschaft befreit zu werden, aus der Gefangenschaft den Willen des Teufels zu tun, befreit zu werden. Und der Weg dazu ist davor, der Vers davor. Lass die Sonne nicht untergehen, unter anderem. Denn da ist die Angriffsfläche. Das ist sein Platzdarm, den er einnimmt, um möglichst noch andere Bereiche zu schädigen. Und das wird immer so sein. Da, wo der Teufel Raum nimmt, da werden immer mehr Bereiche eingenommen, wenn der Mensch das, wenn er nicht Buße tut, wenn er das, die Sache nicht aufräumt. Angesichts der Zeit will ich nur, ich lese doch mal Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben, sagt Jesus. Es ist möglich, dass der Teufel, ich sage das nochmal sehr deutlich, bei gläubigen Menschen, die wiedergeboren sind und in der Gemeinde sind, dass der Teufel bei diesen Menschen Raum einnimmt. Aber es ist möglich, diesen Raum zurückzugewinnen, durch Vergebung, durch Reinigung, durch die Wahrheit. Wenn die Lüge rausgenommen wird und Wahrheit anstatt der Lüge an dem Platz der Lüge eingepflanzt wird. Wenn etwas in unser Leben sich eingeschlichen hat, was der Wahrheit widerspricht, dann kann nur die Wahrheit das wiederherstellen. Ich will dazu ein kleines Beispiel erzählen, was doch für mich hier sehr, sehr aufschlussreich war, gerade in diesem Bereich. Roger Pugh erzählt von einer Fahrt in den Urlaub. Das Auto war gepackt. Die Kinder waren noch klein, die hatten drei Söhne und ein Mädchen, eine Tochter. So, das Auto stand draußen. Der jüngste Sohn, wie das so bei den kleineren Kindern ist, er konnte es nicht erwarten, wenn sie endlich mal losfahren, lief schon zum Auto und sicherte sich einen Platz, einen Fensterplatz im Auto, um bessere Aussichten zu haben. Kurz Zeit später kamen seine zwei ältere Brüder, einer von links, der andere von rechts, und was machen sie? Sie drängen den kleinen Kerl in die Mitte des Autos und schlagen die Türen zu. Kurz Zeit später kommt Papa, setzt sich ans Lenkrad, startet das Auto und sie fahren los. Der Kleine schreit aber wie am Spieß. Papa dreht sich einmal um, bittet ihn, sich zu beruhigen. Der Kleine schreit weiter. Papa wird lauter. Irgendwann mal bleibt er stehen und straft seinen Sohn. Er wurde still. Sie fahren als Familie weiter. Und das ist der Augenblick, den ich so schön finde. Aber 10 Minuten später bleibt Papa nochmal stehen. Tränen laufen ihm übers Gesicht. Er dreht sich zu seinem Sohn und sagt, mein Junge, das war falsch, was ich eben gemacht habe. Kannst du mir vergeben? Wohlgemerkt, ein kleines Kind. Kannst du mir vergeben? Der Junge nickt nur. Dann wendet er sich an die zwei anderen Brüder und sagt, Jungs, was ich eben euch vorgelebt habe, war falsch und ich möchte auch bei euch um Vergebung bitten. Die Sache war vergessen, sie hatten einen sehr schönen Urlaub gehabt, aber die Sache war noch nicht ganz zu Ende. Es vergehen Jahre, viele Jahre. Und der Kleinste, dieser kleine Junge, ist ein erwachsener Mann geworden, war mal zu Besuch bei seinen Eltern, momentan wohnt er in Taiwan, war mal bei seinen Eltern, der Papa hat an dem Morgen gepredigt und hat dieses als Beispiel gebracht, diese Geschichte. Und als sie am Mittagstisch saßen, fragt er, groß gewordene kleine Junge, Papa, weißt du doch, warum ich damals geschrien habe? Papa sagt, nein. Und nun erzählt er die Geschichte. Könnt ihr euch vorstellen, wie es Roger ging? Könnt ihr euch vorstellen? Er wusste nicht, er hat nicht nachgeforscht. Aber wenn die Sache nicht aufgeräumt wäre, wie viel Raum hätte der Teufel im Platz des jungen Menschen, aber auch bei den anderen eingenommen? Durch Bitterkeit, durch nicht vergeben wollen, durch viele andere Sachen. Aber es ist möglich, frei zu werden, Lüge gegen Wahrheit auszutauschen. Und das fand ich als Beispiel sehr, sehr aufschlussreich. Gib dem Teufel keinen Raum. Und der Ausweg aus diesen Situationen ist hier beschrieben. Vergeben, die Sonne nicht untergehen lassen und ihm damit keinen Raum geben. Vers 28. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Wer gestohlen hat, oder man kann auch sagen, der Stehlende heißt das wörtlich übersetzt, der Stehlende, jemand, der dauerhaft und lange was zu seinem Lebensstil gehört, der Stehlende, stehle nicht mehr, sondern mühe sich viel mehr und so weiter. Hier wird erstmal eine Sache klargestellt, tu das nicht mehr. Und man kann das sehr gut vielleicht nachvollziehen, wie das war, auch in dem Zusammenhang, in dem diese Verse geschrieben wurden. Jetzt arme Gemeindemitglieder oder bestimmte Kulturen oder Schichten, da ist das Stehlen ist ja etwas sehr, sehr Normales, sehr, sehr etwas zum Alltag Gehörendes. Aber Paulus sagt, zu allen, zu diesen Menschen und die das nur auch nur gelegentlich machen, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Aber er bleibt nicht bei dieser Kritik oder bei dieser Zurechtweisung stehen, sondern er geht die Sache genauer an oder er kommt auf das Grundproblem zu sprechen. Und das Grundproblem ist Arbeit oder eher gesagt Nicht-Arbeit. Und er sagt, sondern er mühe sich viel mehr. Und das ist sehr interessant in dem Text da. Man kann das sagen, sogar er mühe sich ab. Er strenge sich wirklich an, nicht einfach so, sondern er mühe sich ab. vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Nicht nur Kritik, nicht nur Zurechtweisung, sondern etwas Richtungsweisendes. Und Arbeit an sich ist kein Schimpfwort. Arbeit finden wir sehr, sehr früh in der Bibel. Natürlich, nach dem Sündenfall wurde die Arbeit verflucht. Und Gott sagte, Dornen werden wachsen, du wirst dich mühen bei der Arbeit. Aber Adam hat doch davor Aufgaben gehabt. Und daher, Arbeit an sich ist nicht schlimm, ist nicht verkehrt. Wir sollen arbeiten, das steht in der Bibel. Wir sollen arbeiten, um unsere Familien zu versorgen. Aber hier lenkt der Paulus den Blick der Zuhörer in eine ganz andere Richtung. Du sollst arbeiten, mit welchem Ziel? Arbeiten, damit du geben kannst. Ich weiß nicht, ob es mir davor schon mal so aufgefallen ist. Wir hatten vom Ruderrad kurz drüber gesprochen. Und da fiel es mir auf. Ja, natürlich. Paulus lenkt, das ist die Begründung, warum er arbeiten sollte. Mühe dich ab, nicht einfach so, nicht nebenbei oder das, was übrig bleibt, sondern mühe dich ab, tu etwas Nützliches mit deinen Händen, tu etwas Gutes, damit du Bedürftigen, die das brauchen, mitgeben kannst. Welch eine wunderbare Aussicht. Ja? Und auch wieder eine Aussicht, die oft, die ganz anders ist zum Teil, wie wir denken. Aber die Bibel ruft uns dazu, die Lüge ablegend, redet die Wahrheit, lebt die Wahrheit. Und hier in diesem Zusammenhang, arbeite, mühe dich ab, damit du geben kannst. Das steht hier in diesem Text. Vers 29. Kein faules Wort kommt aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Nochmal, ich lenke kurz unseren Blick nochmal zurück. Denken wir an dieses Wort deshalb. Das dürfen wir nicht vergessen. Das Wort deshalb verbindet das, was vorher gesagt wurde. Weil ihr gläubig seid, weil ihr heilig seid, weil ihr die Wahrheit kennt. Deswegen redet die Wahrheit, hört auf zu lügen, gebt dem Teufel keinen Raum, stiehlt nicht mehr. Und hier kommen wir zu den Worten, kein faules Wort kommt aus eurem Mund. Kennt ihr Menschen, die, wenn sie in den Raum treten, da ist ziemlich bald Störung da? Man merkt, die Leute gehen so langsam, fangen an, aus dem Raum rauszugehen. Ein Bruder sagte mal von seiner Tante, er sagt, sie hat eine Zunge wie eine Säge. So kann sie jemand absägen. Worte sind Gemeinschaftszerstörer und daher nimmt die Bibel sehr stark uns gläubige Menschen in Pflicht, dass wir auf Worte achten, die aus unserem Mund gehen. Worte können sehr gemeinschaftsstörend sein, sie können sehr verletzend, sehr sündhaft sein und die Bibel schützt gerade in einer ganz besonderen Art vor Verleumdung diejenigen, die gerade nicht dabei sind, dass wir gläubige Menschen sehr darauf achten sollten, wie wir reden. Denn, steht auch wieder in der Bibel, wenn wir nicht achten darauf, was wir reden, welche Worte wir sagen, dann, wenn wir faule Worte sagen, dann sagt die Bibel in Jakobus 1, dann hat unsere Frömmigkeit überhaupt keinen Sinn. Ich übersetze es frei. Wenn wir nicht darauf achten, was wir reden, das wird sehr, sehr, liegt da sehr schwer auf den Waagschalen. Und faules Wort, das hat etwas mit verdorrter Frucht, mit stinkender, verdorrter Frucht zu tun. Kein faules, dieses verdorbene Wort kommt aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist, zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Das wird jetzt auch der letzte Vers sein. Wir werden auch gleich schließen. Aber diesen Gedanken möchte ich uns mitgeben. Hier heißt das, zur notwendigen Erbauung. Es ist sehr interessant und ich würde uns einladen, in den Bibeln zu Hause, vielleicht als Hausaufgabe zu Hause nochmal nachzuschlagen, wo spricht die Bibel über Bauen, über Erbauen. Erbaut euch gegenseitig. Und ich weiß, das ist mal, ich wurde mal auf eine Jugendfreizeit eingeladen und da ging es um 1. Korinther 3. Und während der Vorbereitung zu der Bibelarbeit, weiß ich, ging mir das auf, dass weil am Ende des dritten Kapitels geht es ja darum, dass unser Werk geprüft wird vor dem Gericht, vor Gott, als gläubige Menschen wird unser Werk geprüft und es gibt Dinge, die bestehen, die aus guten Materialien gebaut sind und es gibt Dinge, die nicht bestehen, die das Feuer zerstört und man nur so knapp in den Himmel kommen wird. Und da ist mir das aufgefallen, das Werk, was da beschrieben ist, ist das Bauen im Leben anderer Menschen. Da bin ich schon sehr, sehr tiefer Überzeugung. Guck die Stellen nach, wo die Bibel über Erbauen spricht. Was machst du im Leben der Menschen, die neben dir sind? Sind die gerne neben dir? Ist dein Wort, was du sprichst, ist das ein Wort, was Gnade bringt, was erbaut, was den anderen auf Gott hinweist, ermutigt, mit Gott zu leben? Oder ist dein Wort ein faules Wort, was stinkt, was unangenehm ist? Die Bibel sagt, das, wie wir bauen in der Zeit, wo wir auf Erden leben, das wird vor Gott mal geprüft werden. Und ich bin sehr überzeugt, dass es ein Bauen ist im Leben anderer Menschen, die neben mir gehen. Ob es meine Familie, meine Arbeitskollegen, in der Gemeinde, wo ich auch immer sind. Und der Zuruf hier ist sehr eindeutig. Kein faules Wort kommt aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist, zur notwendigen Erbauung. Da gerade das Wort, was notwendig ist, genau in diese Situation hinein, damit es den Hörenden Gnade bringt. Gnade, etwas Unverdientes, etwas, ein Geschenk, dass der Hörende davon erbaut wird, dass er näher zu Gott kommt. Und das wünsche ich uns allen heute Abend und bitte, dass wir vielleicht noch mal kurz aufstehen. Ich bete. Und damit ist dann unser Abend auch geschlossen. Vater, und wenn wir diese Gedanken lesen in deinem Wort, die du doch so stark betonst, dann ist es mir doch sehr, sehr bewusst, dass ich das diesen Worten, diesen Aufforderungen, diesen Befehlen nie nachkommen kann. Aber gleichzeitig weiß ich, dass wenn ich dir glaube, wenn dein Wort in meinem Herzen, wenn deine Wahrheit Lügen in meinem Herzen entfernt und das den Platz der Lügen einnimmt, dann wirst du das in meinem Leben wirken. Und das bitte ich, Herr, dass unser Leben davon zeugt, dass wir dir gehören. Dass das eine logische Folge davon ist, dass wir gläubige Menschen sind, die dich kennen, die Kinder des Himmels sind und dass wir uns auch dementsprechend in dieser Welt benehmen. Und ganz besonders auch in unseren Worten, dass unsere Worte nicht faul sind, nicht voller Kritik und Gift, sondern dass es Worte sind, die Gnade bringen, die erbauen, die zu deiner Ehre dienen, denn das sind Worte, die vor dir geprüft werden. Danke, Herr, dass du uns dabei beistehen willst, dass du uns Gnade dabei schenken willst. Und ich bitte um deinen Segen, wenn wir jetzt auseinandergehen. Amen. Amen. Gott befohlen. Schönen Abend noch.